Der 8. Mai 1945 hat verschiedene Namen. Stunde Null oder der Untergang oder der Tag der Befreiung. Vor einer Woche, da beging Dominik Kaufner, der erinnerungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, man kann wohl sagen, ein Sakrileg. Denn er veröffentlichte auf verschiedenen Plattformen folgende Grafik: Kein Tag zum Feiern, Tag der Vernichtung. Eine Woche hat's gedauert und dann wurde aus dem Sakrileg ein Skandal. Eine Pressekonferenz im Brandenburger Landtag ging am Dienstag im Tumult oder besser in den Zwischenrufen der Journalisten unter. Die SPD in Brandenburg spricht von einer perversen Verkehrung von Tätern und Opfern. Die CDU von einer widerlichen Methode. Wir wollen jetzt aber nicht über, sondern mit Dominik Kaufner sprechen. Schön, dass Sie hier im Studio sind.
Danke für die Einladung.
Herr Kaufner, das mit der Vernichtung ist ja nicht so ganz von Ihnen. Theodor Heuss, der erste Bundespräsident, hat sich so ähnlich geäußert, wenn auch möglicherweise etwas anders gemeint. Wie haben Sie es gemeint?
Ich habe das so gemeint, dass man angesichts der Kriegsverbrechen, die gerade kurz vor dem 8. Mai und noch lange nach dem 8. Mai an Deutschen verübt wurden, man nicht von der Befreiung sprechen kann, sondern eher von der Vernichtung. Also um nur mal die zwei größten Komplexe anzusprechen, die Massaker an Zivilbevölkerung, gerade durch die Rote Armee, aber auch Massenvergewaltigung durch Soldaten aller, also sowohl der Westmächte als auch der Sowjets und die Flächenbombardements der Briten und Amerikaner. Also wenn man sich da Bilder anschaut aus der Zeit, wird keiner auf die Idee kommen und keiner der Zeitgenossen hätte gesagt, ja, da wurden wir befreit. Es war im Übrigen auch nicht das Selbstverständnis der Soldaten, die auf dem Gebiet des Deutschen Reiches vorrückten damals. Und deswegen glaube ich, dass es genau umgekehrt ist, Tag der Befreiung ist die Geschichtsklitterung, diese Begrifflichkeit. Und die lehnen wir einfach ab. Und das haben wir letztes Jahr im Landtag ja auch schon getan.
Wo wir vielleicht mal direkt zu den Begriffen und ihrer Bedeutung kommen. Die Reaktionen, insbesondere jetzt im beginnenden Wahlkampf in allerdings anderen Bundesländern, waren, glaube ich, nicht ganz unerwartet. Wie viel Provokation war in dieser Äußerung?
Für mich ist da keine Provokation drin, aber es wird natürlich als Provokation aufgefasst, weil wir natürlich hier an den Kern sozusagen so ein bundesrepublikanischen Selbstverständnisses gehen. Wobei auch das muss man ja einschränken. Sie hatten vorher schon Theodor Heuss genannt. Es ist ja nicht in der Bundesrepublik immer schon selbstverständlich gewesen, vom Tag der Befreiung zu reden. Das ist, glaube ich, 1949 das erste Mal durch die SED so im neuen Deutschland als Begriff genutzt worden. Und man hat es erst später, Weizsäcker, übernommen. Und das müssen wir sozusagen auch sagen, das müssen wir uns nicht zu eigen machen. Ne? Und ich glaube gerade wir als AfD tun gut daran, auch solche erinnerungspolitischen Themen auch mal auf die Tagesordnung zu setzen und sagen, nee, da machen wir nicht mit, weil ich glaube, wir stoßen hier auch zum Kern sozusagen an einer politischen Problematik hin. Also die Ursachen unserer Ohnmacht im Inneren wie im Äußeren liegen ja auch genau da, in diesem falschen Geschichtsbild meiner Meinung nach.
Der Befreiung kam tatsächlich ursprünglich aus dem Osten, da war er vielleicht ein bisschen anders gemeint, aber jedenfalls die Vokabel. Richard von Weizsäcker hat es, glaube ich, 1985 im Bundestag zur Rede zum 40. Jahrestag dann so gesagt. Und die Berliner Zeitung ist in einem längeren Artikel unmittelbar darauf eingegangen, hat jetzt ihre Äußerung mit der damaligen von Richard von Weizsäcker verglichen und erklärte, Weizsäcker hätte 1985 aus der westdeutschen Trümmergesellschaft eine geschichtsbewusste Demokratie geformt. Ich gebe es jetzt in meinen Worten wieder. Das Interessante ist, wenn man mal genau liest, die westdeutsche Trümmergesellschaft, da gehörte Brandenburg nicht dazu. Ist das, was wir erleben, auch ein typisches westdeutsches, sozusagen der lange Weg nach Westen Narrativ?
Ich bin mir nicht so sicher. Hier verschmelzen ja sozusagen Narrative, die wir in der DDR und in der BRD hatten. Und ich stelle fest, wenn ich mit Parteifreunden spreche oder auf Parteiveranstaltungen zu diesem Thema, dass alle sagen, endlich wird das mal angesprochen. Weil viele begreifen einfach, dass das wirklich, ja, wie gesagt, auf den Kern auch der politischen Problematik in diesem Land zurückgeht und diese schuldgetriebene Erinnerungskultur eben eine wesentliche Ursache ist für die Misere, vor der wir stehen. Ja, und diese Art der Geschichtsklitterung, die man über Jahre einfach hat durchgehen lassen, weil es keinen Widerspruch gab, keine echte Opposition gab, die müssen wir eben auch abräumen. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe an.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht Geschichte? Es gibt den Begriff der Geschichtspolitik, dass man mit dem Geschichtsbild auch eben aktuelle Politik macht. Das ist sicherlich ein Teil davon, aber wie wichtig ist die Frage, ist es nun ein Tag der Befreiung oder Vernichtung? Ich sag's mal etwas ketzerisch, im Supermarkt an der Kasse wird das die Leute, wenn sie hohe Preise sehen, vielleicht nicht so interessieren.
Das mag alles richtig sein, aber ich glaube, es gibt auch Themen, die eben nicht zur Tagespolitik gehören, die trotzdem wahnsinnig wichtig sind. Und gerade beim Thema Geschichtspolitik muss man auch sagen, ja, warum lässt man das nicht bei der Geschichtswissenschaft, diese Fragen? Das Thema ist, diese Art von Geschichtspolitik, die findet ja statt, die betreiben ja die anderen. Und Manfred Kleine-Hartlage, der Publizist, hat mal den Begriff des Geschichtsmanagements dafür getroffen. Also eine Art von verordneter Sicht auf die Geschichte, die die Politik entscheidet und nicht die Wissenschaft. Mit einer kleinen Einschränkung natürlich diejenigen Wissenschaftler, die abhängig sind von der Politik, die vertreten natürlich häufig dann ganz ähnliche Ansichten. Und das betrifft am Ende dann auch die Kassiererin, weil die politische Misere, ob Masseneinwanderung, die Beteiligung an fremden Kriegen, geht genau auf diese schuldgetriebene Erinnerungskultur zurück, meiner Meinung nach. Also dass die Verweigerung sozusagen souverän zu denken, deutsche Interessen zu definieren, hat mit dieser tiefen erinnerungskulturellen Störung ganz unmittelbar zu tun.
Ihre These ist sozusagen, weil wir uns selber hassen, ich drücke es jetzt mal zugespitzt aus, sind wir auch nicht mehr in der Lage, unsere eigenen Interessen zu vertreten.
Richtig, genau. Das ist im Kern, ja, glaube ich, genau das Problem. Ne? Diese Erinnerungskultur des Selbsthasses und die letztlich auf eine Psychologie der Selbstabschaffung auch hinausläuft. Und das beobachten wir täglich. Ne?
Tatsächlich, Sie hatten es angesprochen, war das Selbstverständnis der Alliierten nicht das der Befreiung an den Landesgrenzen, zumindest an den westlichen standen damals englische Schilder, Enemy Alien, also Deutschland, ihr kommt nicht nach Deutschland zum Zwecke der Befreiung, sondern der Unterwerfung. Es gab das Fraternisierungsverbot, also alliierte Soldaten durften gar nicht mit Deutschen sprechen. Aus Ihrer Sicht ist dieses Narrativ der Befreiung von außen gekommen? Also wird damit quasi der Wunsch der Sieger erfüllt oder kommt das von innen aus dem bundesrepublikanischen Establishment?
Es ist natürlich beides. Also diese Schuldkonditionierung hat natürlich auch mit der Re-Education ab 45 zu tun, die ja auch eine wesentliche Ursache ist, wiederum für die politischen Probleme, vor denen wir stehen. Aber natürlich sozusagen damals nicht über die deutschen Opfer sprechen zu können oder zu wollen. Viele haben das ja schon versucht, aber das ist ja nur möglich gewesen, indem man sagt, naja, sozusagen wir haben das irgendwie verdient. Also diese Art, das ist ja ein psychologischer Schutz, Reaktion vermutlich, dass man sagt, irgendwie müssen wir das ja verdient haben. Ja, und dieses Ausmaß der Schuld, das Ausmaß der Verbrechen endlich immer anzusprechen, das muss über 80 Jahre nach dem Krieg aber jetzt dann schon mal möglich sein. Und wie gesagt, da kommt beides zusammen, diese typische BRD-Erinnerungskultur, aber auch der Einfluss der Besatzungsmächte, die ja im Grunde kann man schon sagen, ihre Version der Geschichte auch als Bedingung vorausgesetzt haben für zwischenstaatliche Beziehungen. Ne? Das trifft genauso auf die USA zu wie auf die frühere Sowjetunion oder Polen und Russland.
Gut, der Sieger schreibt die Geschichte, das ist jetzt nicht irgendwie was Neues oder auf Europa bezogen. Aber es ist schon interessant, wie sehr das ja auch verinnerlicht wird in seinen drastischsten Auswüchsen, schreiben dann barbusige Frauen, Bomber Harris, do it again auf ihren Körper und ähnliches.
Ja, da kann man sagen, das ist eigentlich die logische Zuspitzung dieser Erinnerungskultur des Selbsthasses. Ne? Das ist sozusagen, das geht in die gleiche Richtung, ist nur die übersteigerte Form davon und ist natürlich vollkommen irre. Und das zeigt aber, wohin diese Verirrungen führen. Dass man also gar nicht über, wenn man überhaupt es wagt, einfach nur über deutsche Opfer zu sprechen, sich dann so eine Art von Gegenreaktion stellen muss. Das ist schon irre.
Wir haben begonnen mit Theodor Heuss, der sagte, Deutschland, ist jetzt nicht ganz wörtlich zitiert, aber wurde am 8. Mai erlöst und vernichtet. Wäre das ein Kompromiss, auf den Sie sich einlassen könnten?
Nein, ich glaube, das greift auch zu kurz in der ganze Kontext, in dem er das gesagt hat. Also der Aspekt der Vernichtung, der trifft schon zu. Aber die Frage ist natürlich, ob die Deutschen sich insgesamt erlöst gesehen haben. Ja, also ich halte es für ich glaube, dass wir da eigene Akzente setzen sollten und nicht versuchen, das irgendjemandem recht zu machen, sondern aus deutscher Perspektive sagen, wie ist dieses Ereignis aus unserer Sicht zu bewerten.
Vielleicht können Sie es beschreiben, wie Sie es bewerten würden und wäre das aus Ihrer Sicht ein allgemeingültiger Standpunkt oder würden Sie sagen, wir, die Deutschen, können uns als vernichtet betrachten, während die Polen, die Russen, die Franzosen das durchaus feiern können?
Das ist natürlich unbenommen. Also, dass jedes Land seine eigene Erinnerungskultur hat und andere Schwerpunkte setzt und Ereignisse natürlich anders bewertet. Das ist ja vollkommen klar. Ich würde das auch niemals zur Bedingung für zwischenstaatliche Beziehungen machen. Nur im Umgekehrt, also, würde ich auch nicht akzeptieren wollen, dass man uns das zur Bedingung macht. Also, natürlich kann es eine Energiepartnerschaft mit Russland geben. Natürlich kann es auch ein Handelsabkommen mit den USA geben, wenn es auf Augenhöhe ausgehandelt wird und in unserem Interesse ist. Das ist davon unberührt. Aber wir wollen endlich unsere eigenen Toten gedenken. Und das ist eine Selbstverständlichkeit eigentlich für jeden Menschen, muss man sagen. Ne? Seit die Menschen zusammen über dem Feuer sitzen, wollen sie wissen, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Und das ehrende Andenken an die eigenen Vorfahren gehört da definitiv mit dazu.
Was brauchen wir für ein Geschichtsbild? Und wie insgesamt muss dieses Geschichtsbild sein? Denn natürlich, es gab auch Jahre vor 1933, die deutsche Geschichte sind.
Ja, das sage ich auch immer. Natürlich wollen wir uns ja sozusagen mit der ganzen deutschen Geschichte beschäftigen. Und was ja dabei vollkommen ausgespart bleibt, beispielsweise das deutsche Mittelalter. Ja, also und dieser positive Rückbezug auf die eigene Geschichte, also eine identitäre Geschichtspolitik, das ist das, was wir brauchen, was auch eine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Das bedeutet ja nicht, dass man auch über unschöne Dinge nicht auch reden darf. Das soll ja keine Selbstverherrlichung werden. Aber ein positiver Bezug zur eigenen Vergangenheit, zu den eigenen Vorfahren, zur eigenen Geschichte, das ist, glaube ich, für ein Land, was souverän sein will und souverän handeln will, unverzichtbar.
Wäre Ihre These jetzt quasi, Ihre Äußerung ist ein grober Glotz auf einem groben Stein, sagt man, glaube ich, wir müssen über das Gute reden, aber wir können natürlich auch die Verbrechen, die insbesondere in der Zeit von 33 bis 45 passiert sind, jetzt auch nicht verschweigen, verniedlichen oder gar leugnen. Gehört das irgendwie zusammen?
Genau, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja sozusagen, man haben jetzt über 80 Jahre etwas zugespitzt formuliert, war das sehr einseitig und wir haben uns quasi fast nie in der Erinnerungskultur mit deutschen Opfern beschäftigen können. Und es ist wirklich an der Zeit, dass diese andere Hälfte der Geschichte auch mal thematisiert wird. Ne? Und da glaube ich, ist der 8. Mai einfach ein zentraler Dreh- und Angelpunkt in diesem bundesrepublikanischen Geschichtsverständnis. Und deswegen dürfen wir da auch einen Akzent setzen. Es ist ja auch so, das hat sich ja ergeben im Landtag Brandenburg letztes Jahr, hatte das BSW und die SPD in einem gemeinsamen Antrag gefordert, hier einen Tag der Befreiung als Feiertag zu feiern oder das zu prüfen. Am Ende ist es dann nicht dazu gekommen, aber so lautete der Beschluss. Und darauf haben wir reagiert und diese Zumutung zurückgewiesen. Und das ist genau unsere Aufgabe. Ja, also es ist ja nicht so, dass man die anderen provoziert, sondern die versuchen ja durch ihre Art des Geschichtsmanagements, Begriff hatte ich anfangs schon erwähnt, hier Themen zu setzen. Und da müssen wir natürlich auch gegenhalten.
Provoziert war jetzt sozusagen meine Frage, aber dass es solche Reaktionen geben würde, war Ihnen sicherlich klar.
Ja, natürlich. Ja. Aber das ist ja bei allem, was wir tun. Also wenn wir so nur Politik machen würden, an der sich die anderen nicht reiben, hätten wir was falsch gemacht. Und deswegen glaube ich, ist es genau richtig, so wie wir es getan haben.
War das eigentlich abgesprochen innerhalb der Fraktion?
Na, selbstverständlich, ja. Also diese Positionierung letztes Jahr, im März war das, März 2025, die war natürlich in der Fraktion abgestimmt, wie das ja mit allen Anträgen ist und wie man als Fraktion sich da positioniert. Dieses Jahr habe ich ja sozusagen nur als erinnerungspolitischer Sprecher das nochmal aufgegriffen und man hat sich im Wesentlichen an den Begriff aufgehängt, an Tag der Vernichtung. Ne? Das,
ja. Der Fraktionsvorsitzender Christoph Berndt hat es sinngemäß auf der Pressekonferenz, die ich angesprochen habe, am Dienstag bezeichnet als einen Beitrag zur Debatte. Jetzt gab es über das Thema in der bundesdeutschen Geschichte durchaus Debatten, Historikerstreit kann man da nennen, auch die Äußerung von Weizsäcker war ja 1985 nicht Konsens in dem Sinne. Ich habe aber den Eindruck, eine Debatte, an der Sie teilnehmen können, die gibt's heute gar nicht. Es gibt einen feststehenden Begriff und dann die Leute, die, ich sag mal, stören.
Also wir sind natürlich genau der Konsensstörer und das ist eben ja auch gar nicht so. Sie haben ja vorher die Äußerungen der anderen Parteien zu dem Thema auch genannt. Es geht ja gar nicht darum, auf die Sachebene einzusteigen und mit uns zu debattieren, sondern es wird nur geschrien und hysterisch darauf reagiert. Und das hat man ja selbst bei den Journalisten in der Pressekonferenz, Sie hatten die Pressekonferenz erwähnt, hat man eine ähnliche Reaktion ja beobachten können. Also es ist ja gar nicht die Bereitschaft da und auch nicht der Wille. Weil man eben schon begriffen hat, dass es hier ein zentrales Geschichtsnarrativ, die diese Verhältnisse zementieren soll, dass das hier angegriffen wird. Und deswegen weigern die sich. Aber diese Debattenverweigerung, das erleben wir ja quasi auf jedem politischen Feld. Ja. Also alles, was wir machen, ist natürlich ganz unmöglich und extremistisch und sowieso. Aber das wird am Ende nicht uns zum Schaden gereichen, sondern den anderen.
Die Bundesrepublik in ihrer Geschichte hat sich oft so als eine postnationale Gesellschaft betrachtet. Es gibt den Begriff des Verfassungspatriotismus. Es gibt so das Standardwerk der westdeutschen Geschichtswissenschaft als der lange Weg nach Westen. Also als sozusagen die Überwindung des deutschen Sonderweges. Wie entscheidend ist denn aus Ihrer Sicht diese Geschichtspolitik, das Narrativ vom 8. Mai oder allgemein vom deutschen Sonderweg, der ja in dieser Diktion darauf hinausläuft, für das Selbstverständnis der bundesrepublikanischen Eliten?
Ja, für die jetzigen bundesrepublikanischen Eliten ist das ganz zentral. Und das ist ja der nächste Punkt. Also 1945 und der 8. Mai ist ja nur das eine. Aber was dann danach ja sozusagen rangesponnen wird, ist eben der lange Weg nach Westen, dieses Narrativ, dass man uns erstmal sozusagen auf die gute Seite rüberbringen musste gegen unseren Willen und gegen unseren Widerstand. Und das greift eben viel zu kurz, wird der deutschen Geschichte nicht gerecht. Und das ist auch genauso eine Zumutung. Und das ist eigentlich der Kern des bundesrepublikanischen Selbstverständnisses, zumindest der Eliten, die gerade die Entscheidungen treffen.
Wie müssten wir unserer eigenen Geschichte gedenken? Also nicht, wie sollen wir sie jetzt darstellen, sondern in welch konkreten Formen stellen Sie sich ein historisches Gedenken vor? Klar, durch Denkmäler, das weiß man, aber sozusagen muss ja tiefer gehen.
Ja, es ist ja sehr vielfältig. Also es gibt Gedenktage sind wichtig, Museen, Gedenkveranstaltungen, Denkmäler, Sie haben schon einiges genannt. Ich glaube auch, dass überhaupt, man könnte beispielsweise auch, wenn man Geld nicht für andere Sachen verschwenden würde, könnte man auch unsere historischen Innenstädte wieder aufbauen. Ja? Pläne sind meist für die meisten großen Gebäude vorhanden und man sieht ja, was in Dresden zum Beispiel möglich war, ja, oder auch in Potsdam. Also man kann ja schon einiges da tun. Das ist ja auch eine Art von Erinnerungspolitik. Da gibt es die Möglichkeiten. Aber wenn man das Geld natürlich die ganze Zeit für andere Dinge rauswirft und auch gar keine Lust hat, auf einen positiven Rückbezug zur eigenen Vergangenheit, dann gibt es natürlich nicht. Aber mit einer AfD wird es das früher oder später geben.
Dann brechen auch nicht in Görlitz die historischen Häuser zusammen. Oder? Ist eigentlich nicht zum Lachen, aber fiel mir gerade so ein. Wären Sie bereit, weil nochmal zurückzukommen auf das Beitrag zur Debatte, mit Menschen, die jetzt eine ganz andere Position vertreten, die zum Beispiel sagen, das war der Tag der Befreiung vom Tätervolk, eine Debatte zu führen? Oder sind Sie an dem Punkt, wo Sie sagen, das hat eigentlich keinen Sinn, ich habe mit den Leuten nichts zu besprechen?
Ja. Natürlich würde ich die Debatte führen, wenn diese Debatte gewünscht ist. Meistens scheitert es ja an der Gegenseite, die gar nicht bereit ist. Ne? Und wenn Sie sagen, die Befreiung vom Tätervolk, da treffen ja schon zwei Narrative aufeinander. Also entweder waren alle Täter oder man wurde befreit. Also beides zusammen funktioniert ja nicht. Ja? Und man merkt einfach schon, wie schwierig das eigentlich ist, weil wir hier ja nicht auf einer Sachebene meistens arbeiten, sondern mit Emotionen und Geschichtsbildern, die sehr lange und sehr intensiv geprägt wurden. Also ganz viele Dinge, die ich in meiner Rede angesprochen habe und die hier zu thematisieren wären rund um den 8. Mai, wissen ganz viele nicht. Also weder in Deutschland noch woanders. Also es ist tatsächlich so eine Art, ja, das lebt eigentlich nur in den Familiengeschichten weiter. Man spricht darüber zu Hause oder hat darüber gesprochen. Und in der öffentlichen Erinnerungskultur findet es nicht statt. Insofern sind viele, die mit einem darüber diskutieren, dann häufig, ja, gar nicht bereit, weil sie keinen gemeinsamen Nenner finden können. Aber ich bin dazu immer bereit.
Ist es auch das Nichtwissen? Sie wissen wirklich nicht, was Nemmersdorf war, was die Wilhelm Gostloff war, oder?
Ich glaube, dass viele das tatsächlich nicht wissen. Ja. Also es gibt auch bei der Rede im Landtag, ich hatte so die betretenen Gesichter. Das war ja normalerweise oft laut, wird dazwischen gebrüllt und gejohlt. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Es war wirklich totenstill. Eine SPD-Abgeordnete hat eine Zwischenfrage gestellt, aber bei der ist es ein bisschen das Problem ein bisschen anderes. Aber so diese Zwischenpulbeleien kamen da auch nicht. In dieser betretenen Stille ist mir erst so bewusst geworden, viele hören es zum ersten Mal. Also dieses Ausmaß der Verbrechen, das haben mir übrigens auch im Nachgang auch wohlmeinende Beobachter gesagt, sie wussten nicht, dass es tatsächlich in diesem Ausmaß diese Verbrechen stattfanden. Und das ist dann doch unser Auftrag, glaube ich, zu sagen, ja, wir wollen aller Opfer gedenken und da gehört eben auch mal die ganze Wahrheit auf den Tisch. Und es gibt ja eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder man weiß es nicht, man ist zu feige, das anzusprechen, oder man spricht es wieder besseren Wissens nicht an oder versucht, Leute zu diffamieren und mundtot zu machen, wo man genau weiß, die sagen die Wahrheit. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Und für jeden, der sich an dieser Debatte beteiligt, kann man sich überlegen, in welche der drei Kategorien gehört er eigentlich rein.
Mein Eindruck ist, weil Sie auch gesagt haben, das ist sozusagen so ein außenpolitisches Dogma oder das ist auch die Forderung, die außenpolitische Forderung oder die Forderung der anderen gewesen, dass man vielleicht mit einem selbstbewussten Geschichtsbild bei anderen nicht nur auf Ablehnung stößt. Also ich war jetzt vor ein paar Wochen in Allenstein, da wird dann selbstverständlich des Ostpreußischen Landesmuseums gedacht, was nicht heißt, dass irgendein Pole der Meinung ist, dass Allenstein nicht zu Polen gehört. Aber sag mal, das Begegnen auf Augenhöhe mit der eigenen Position wird vielleicht nicht nur für Feindschaft sorgen.
Das kommt immer ganz drauf an, aber natürlich, das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, so diese Art der Unterwürfigkeit, in der man sagt, wir akzeptieren irgendwie alles, also feiern noch den Tag des Sieges der Sowjetunion oder irgendwie sowas, das ist, glaube ich, auf außenpolitischem Plakett, kommt das ganz schlecht und nicht selbstbewusst an. Und das ist immer ein schlechter Ratgeber, so demütig aufzutreten. Ich glaube, wenn andere Länder begreifen, dass uns das genauso zusteht, uns unsere Vergangenheit und unsere eigenen Toten zu gedenken, unsere eigenen Toten zu gedenken, dann sind da gute außenpolitische Beziehungen auf jeden Fall möglich. Es geht ja auch nicht darum, dass hier irgendwie was aufgerechnet werden soll oder irgendwie abgerechnet werden soll, sondern dass man endlich auch mal darüber spricht. Und ich glaube, da können eigentlich alle Seiten nur davon profitieren.
Sie sagten, die Selbstverleugnung ist eine Voraussetzung, dass eigene Interessen nicht vertreten werden, beispielsweise Massenmigration. Wenn ich mir jetzt ein Land angucke, wie zum Beispiel Großbritannien, das, glaube ich, sehr stolz auf seine Vergangenheit ist, hat ja diese Massenmigration auch. Und wir könnten es einige. Also ist das tatsächlich nur das Geschichtsbild?
Nein, das ist nicht nur das Geschichtsbild, aber also dieser Schuldstolz der Deutschen, der ist, glaube ich, weltweit einzigartig und unübertroffen. Aber das darf man natürlich nicht vergessen. Die anderen europäischen Nationen, die haben über diese Kolonialgeschichte auch ihre Schuldbilder aufgebaut, die ja auch dazu führen, gerade dann zu sagen, ja, jetzt diese Gegenkolonialisierung ist nur eine Wiedergutmachung für die Kolonialzeit und so weiter. Das ist natürlich vollkommen irre, sozusagen. Wir verschwinden selbst aus der Weltgeschichte und geben uns als Volk auf, nur um irgendeine historische Schuld abzutragen. Also das ist, finde ich, sowieso abstrus eigentlich. Und diesen Mechanismus, den kann man in Frankreich und Großbritannien und sonst wo beobachten. Und ich glaube auch, dass diese Völker davon profitieren würden, wenn sie sagen, so, das kann es ja nicht gewesen sein. Und insofern ist, glaube ich, positives Selbstbild auch als Europäer ganz wichtig. Also, dass wir schon auch europäisch denken. Und dazu gehört aber eben auch mal, ja, sozusagen alles anzusprechen und alles auf den Tisch zu legen.
Interessant ist das mit der Kolonialgeschichte. Das ist ja jetzt so das ganz große Thema, ja, Postcolonial Studies und überhaupt und Straßen werden umbenannt, nicht nur in Berlin, Black Lives Matters. Und das Interessante sind ja fast alles angelsächsische Debatten, die importiert werden. Wenn man mit solchen Leuten redet, die da argumentieren, sie zitieren auch, Gender Studies ist es übrigens ähnlich, fast nur amerikanische oder angelsächsische Autoren. Mhm. Also man kann ja sagen, mit der Sklaverei in den frühen USA, die hatten wirklich nicht in Deutschland stattgefunden.
Nee, natürlich. Also es wird ja immer behauptet, Deutschlands Rolle im Sklavenhandel, irgendwie so wird immer so suggeriert, ist natürlich total irre. Ja, das ist einfach kontrafaktisch. Und wenn man sagt, ja, wer hat denn den Sklavenhandel vor den Europäern organisiert, ja, der ist innerafrikanisch gelaufen, teilweise muslimisch. Also auch da, man pickt sich immer einzelne Sachen raus und dann bekommt man ein total schiefes Bild der Geschichte. Und ich glaube, das ist ja offensichtlich, dass also Geschichte manipuliert wird, im Grunde, um uns in unsere Zukunft zu bringen. Und da müssen wir einfach dazwischen gehen und sagen, nee, machen wir nicht mit.
Aber Brandenburg hatte mal eine Kolonie, Groß-Friedrichsburg.
Ja, aber ein paar Jahre.
Ja, ja. Und,
das ist noch lange nicht, genau, das ist richtig.
Wie steht eigentlich Ihre Partei oder wie ist die Debatte innerhalb Ihrer Partei? Brandenburg, die Fraktion, steht da hinter Ihnen, aber ich weiß, Sie hatten auch ein anderes Posting, wo Sie die Kollegen in Sachsen kritisiert haben, dass Sie sagen, der russische Botschafter soll reden. Also Es gibt da andere Positionen.
Da gibt es andere Positionen. Das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, wir können schon als Partei auch sagen, es finden innerparteiliche Debatten statt und notwendigerweise natürlich auch öffentlich über den richtigen Kurs. Und ich glaube, das wäre mal ganz erfrischend, wenn sich an dieser Debatte mehrere beteiligen. Ich habe den Weg kritisiert, auch dieses Foto da mit dieser, wo sich die als Soldaten in Torgau die Hand reichen, ja, als wenn man nicht wüsste, was quasi unmittelbar davor und danach passiert ist, wie viele Frauen vergewaltigt wurden, wie viele Zivilisten massakriert wurden, dass man da irgendwie warme Erinnerungen kriegt, das finde ich irgendwie falsch und das habe ich kritisiert. Ich hoffe, dass mir das keiner übel genommen hat, aber ich glaube, wenn man das sachlich tut, sachliche Debatte, das ist das Entscheidende, kann man das auch mal machen. Ja.
Wie erklären Sie sich das? Ist es, also es gibt ja durchaus Teile der AfD, die, also das ist ja, glaube ich, nicht nur im Sächsischen Landesverband, die in diese Richtung, in diese Positionierung gehen. Ist das so ein Reflex gegen den Mainstream? Ist das ein DDR-Erbe aus Ihrer Sicht? Das sind ja weitgehend in den ostdeutschen Landesverbänden.
Also ich stelle fest, also diese Art der Positionierung, die habe ich ganz wenig angetroffen. Natürlich gibt es das berechtigte Verständnis, dass man auch russische Interessen berücksichtigt. Aber ich sage eben, man muss eben beides auseinanderhalten. Die Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur ist ein getrenntes Feld. Wir können gute Beziehungen zu Russland haben, Energiepartnerschaft und so weiter. Aber das bedeutet nicht, dass wir deren Besatzernarrative oder irgendwelche Geschichtslügen akzeptieren. Das müssen zwei getrennte Dinge sein. Und wenn man sagt, wir kritisieren die USA, die NATO und schlagen uns jetzt aber zu einseitig auf die Seite der Russen und mit allem, was dazugehört und akzeptieren auch noch deren Geschichtsbilder, dann haben wir aber was falsch gemacht. Und ich glaube, das ist kein so ein großer Dissens. Das ist nur eine Frage, die vielleicht mehr diskutiert werden müsste, weil vielleicht der ein oder andere sozusagen überschießenden Eifer dann sagt so, ich möchte, dass der russische Botschafter kommt. Generell sind gute Kontakte zu anderen Ländern natürlich wünschenswert. Aber gerade in Fragen der Erinnerungspolitik muss ich immer fragen, welche Signale setze ich nach außen? Und diese Debatte wollte ich anstoßen. Im Grunde, ich freue mich ja auch, es kann mich ja auch jemand kritisieren. Also kann ja auch jemand sagen, ne, ich sehe das eben anders und dann findet man vielleicht einen gemeinsamen Weg. Es ist auch nicht notwendigerweise so, dass jede Fraktion, es kann ja unterschiedliche Positionierungen auch innerhalb der Fraktionen geben. Das ist auch in Ordnung.
80 Jahre ist es her. Sie haben Re-Education und andere Dinge angesprochen. Wir haben es vielleicht, Sie sind Lehrer im Zivilberuf, soweit ich weiß.
Auch richtig, ja genau, immer noch.
Beurlaubt dann. Beurlaubt. 80 Jahre heißt ja auch 80 Jahre Geschichtsvermittlung. Wir hatten darüber gesprochen, es gibt sicherlich Millionen Deutsche, die tatsächlich nicht wissen, was die Wilhelm Gustloff war, nicht wissen, was Städte östlich von Oder an Neiße oder in anderen Gebieten sind. Lässt sich diese Entwicklung tatsächlich zurückdrehen und wie? Oder ist es nur ein frommer Wunsch, dass wir uns anders mit der Geschichte befassen?
Ich glaube nicht, dass man da was zurückdrehen muss, sondern dass man erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen muss. Also unterhalb der öffentlichen Erinnerungskultur findet es ja statt. Jeder kennt diese Gespräche in seinen Familien, es wurde gar nicht geredet, aber in der Regel hat jeder vertriebenen Hintergrund, also fast jeder. Also irgendwie weiß man in der Familiengeschichte um diese blinden Flecken. Und ich glaube, dass man da nicht zu irgendwas zurück muss, sondern das überhaupt erstmal thematisieren. Und das, glaube ich, sollte gut möglich sein. Ja.
Sagt Dominik Kaufner, erinnerungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion in Brandenburg. Gibt es das eigentlich in jeder Fraktion eine Erinnerungspolitik? Ich habe es auch noch nie gehört.
Es gibt es relativ selten, glaube ich. Aber wichtig, sollte Schule machen.
Hoffe. Haben Sie sich ausgesucht?
Nein, das hat sich ergeben. Ich bin ja auch Historiker sozusagen und da haben wir gedacht, das wäre gut, da auch Schwerpunkte zu setzen und das machen wir. Auch beim Thema Preußen und sonst irgendwie. Also wir bleiben dran.
Preußen reden wir andermal. Jetzt ging es um den 8. Mai. Herzlichen Dank.
Danke sehr.
Oh,